Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt. Heute wieder mit einer Examensvorbereitungsfolge und wieder im Strafrecht, mein absolutes Steckenpferd mittlerweile. Aber bevor wir in den Fall reingehen, noch ein paar Informationen, die in letzter Zeit ein bisschen angefragt wurden. Einerseits, wir haben in letzter Zeit Feedback bekommen, wir haben Feedback bekommen, welche Sachen euch sehr gut gefallen haben. Und wir würden auch gerne wissen, was ihr nicht so gut fandet, welche Sachen ihr mehr hören würdet oder welche Schwierigkeiten ihr habt. Also ihr könnt uns gerne mal schreiben, ob es irgendein Rechtsgebiet gibt, wo ihr starke Schwierigkeiten habt, wo ihr sagt, hey, da würde ich mich freuen, wenn jemand mir das ein bisschen vereinfachter erzählen könnte, erklären könnte, eine Fallskizze machen könnte. Dann könnt ihr gerne da reinschauen.
Wir haben auch Kritik bekommen. Habe ich noch gar nicht erzählt. Und zwar war das meistens der Ton. Also in den letzten Folgen ist halt einfach so, dass wir manchmal digital aufnehmen müssen. Einfach aufgrund der Entfernung und auch mit Professor Stelkens aufgrund der Entfernung. Der Ton war an sich immer gut, aber halt ab und zu ein bisschen zu leise. Das kann halt vorkommen, wenn jemand ein Headset zum Beispiel hat oder jemand mit Kopfhörern aufnehmen muss aufgrund der Entfernung. Wir geben uns da auf jeden Fall größte Mühe. Ich denke auch, in nächster Zeit wird es noch besser, wenn wir unsere Technik noch ein bisschen verbessern können. Und ja, aber auf jeden Fall schreibt uns gerne, wenn der Ton auch nicht gut war, dann wissen wir nämlich Bescheid, dann können wir daran arbeiten und den Ton dann auch verbessern.
Darüber hinaus hatten wir auch noch ein, zwei Nachfragen, wie man uns unterstützen kann. Beziehungsweise wir wurden ein paar Mal unterstützt und ein paar Mal kam auch die Frage wieder auf. Wir haben mehrere Wege, wie ihr uns unterstützen könnt. Einer davon findet ihr in den Shownotes unter der Podcast-Folge über PayPal beispielsweise.
Genau. Und am allermeisten hilft uns natürlich immer, wenn ihr euren NachbarInnen oder Mitstudierenden von uns erzählt. Mundpropaganda ist immer das beste Mittel, um die Reichweite zu erhöhen. Und da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr einfach dann mal bei euren Nachbarn klingelt und sagt, hier, guck mal, wir haben einen coolen Podcast, den wir hören. Und dann könnt ihr den vielleicht auch hören.
Ja, ganz klassischer Empfehlungsslang.
Genau.
Ganz toller Podcast, hört bestimmt mal rein. Super.
Okay. Korsch, wir haben es heute mit drei Fällen zu tun, drei kleinen Fällen, und zwar befinden wir uns immer noch im Strafrecht in der Notwehr. Und erst nochmal so ein bisschen als Überblick, weißt du denn noch, welche Prinzipien die Notwehr tragen? Also was steht hinter der Notwehr? Versuch's mal mit deinen Worten irgendwie zu erklären, oder wenn du dich auch erinnerst, kannst du das natürlich auch gern in den strafrechtlichen Worten wiedergeben.
Ich muss sagen, die strafrechtlichen Worte,
Sagen dir nichts
das ist ein Fremdwort für mich.
mehr.
Ich hätte jetzt, also ich habe mir da so ein paar Parameter, glaube ich, gemerkt. Einmal, dass es unausweichlich war oder notwendig. Und dass, ich glaube, auch zum gewissen Grad muss man sagen, dass es sozusagen eine unmittelbare Gefahr bevorstand.
Genau, ja, beides richtig. Und die Grundprinzipien, warum es überhaupt die Notwehr gibt. Notwehr ist ja ein sehr scharfes Schwert, das haben wir herausgefunden. Du kannst dich prinzipiell unter gegebenen Voraussetzungen, kannst du dich auch mit Schusswaffen verteidigen. Das bedeutet, Notwehr ist ein sehr scharfes Schwert. Und deswegen muss es auch von gewissen Grundprinzipien getragen werden, beziehungsweise was ist der Sinn und Zweck der Notwehr, was steht dahinter? Und zwar ist es einmal natürlich der Rechtsgüterschutz, also einfach eine Schutzfunktion für seine eigenen Rechtsgüter, für die Rechtsgüter eines Dritten, denn es gibt ja auch die Nothilfe, das haben wir ja auch schon besprochen. Nothilfe ist also, wenn du jemand anderem zur Hilfe eilst und die Rechtsgüter eines Dritten verteidigst. Und dann ist natürlich der Gedanke der Rechtsbewährung. Das ist ein Begriff. Was würdest du unter Rechtsbewährung verstehen?
Das ist natürlich jetzt, sag mal, ganz schwieriger Juristenslang. Rechtsbewährung, da musst du mir auf die Sprünge helfen.
Ja, Rechtsbewährung ist halt, wenn du handelst ja eigentlich gut. Also du verletzt zwar Rechtsgüter des Angreifers, aber du machst das ja, weil du dich an Recht und Gesetz halten möchtest, indem du Zivilcourage leistest. Das heißt, das ist so der Begriff der Rechtsbewährung. Also du hast dich bewährt, indem du das Recht eines anderen verteidigst. Klar, dafür werden Rechtsgüter eines anderen verletzt, aber natürlich ist das, auch wenn wir vom Gefühl sagen, das ist natürlich gut und richtig, dass man da eingreift. Teilweise hat man sogar eine Verpflichtung einzugreifen, natürlich auch. Also der Staat oder der Gesetzgeber möchte, die Zivilcourage herausheben und sagen, hier, guck mal, derjenige, der Zivilcourage leistet, dem geben wir ein sehr scharfes Schwert an die Hand, um es möglichst effektiv zu gestalten. So, das ist so der Begriff, der dahinter steht. Aber das nur noch mal als Wiederholung. Und jetzt steigen wir in einen Fall ein. Ich würde sagen, Kursch, wenn du ein Ferienhaus auf Sylt hättest, nehmen wir mal an, irgendwo in Kampen, schön teure Lage, was würdest du oder auf was für Ideen würdest du kommen, um dieses Ferienhaus zu schützen?
Ja, also...
Also natürlich nur, wenn du nicht da bist. Also du bist natürlich nicht das ganze Jahr über in deinem Ferienhaus, sondern immer nur an Ostern, an Weihnachten oder so. Also immer nur zu Feiertagen. Und den Rest des Jahres musst du dein Haus ja trotzdem irgendwie schützen. Denn du hast da auch viele teure Sachen drin, teure Bilder und so. Und wie würdest du das am besten verteidigen wollen, wenn du einfach die freie Wahl hättest?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, grundsätzlich... Also ich glaube, so der einfachste, aber teuerste Weg ist wahrscheinlich, so eine Security-Firma zu holen, die dann für Recht und Ordnung sorgt, beziehungsweise so ein Auge drauf hat und das Ganze so ein bisschen begleitet. Ich glaube, die Alternative ist, dass du wahrscheinlich irgendwie Videos, Kameras oder Sensoren oder sowas hast, deine Wertsachen auch idealerweise vielleicht auch in einem Tresor hältst, einfach um so ein bisschen, ne, auch, es geht ja auch immer so ein bisschen darum, nicht wirklich abzuwenden, dass jemand reinkommt, weil das kannst du quasi nicht immer, sondern eher sozusagen die Zeit zu verzögern, bis dann irgendwie jemand aufmerksam werden könnte. Gut, eine Alarmanlage etc. geht auch natürlich. Grundsätzlich auch so ein Zaun um das Grundstück. Das sind ja alles so Sachen, also einfach die Barrieren, die da reinkommen. Aber ich schätze mal, das Effektivste, aber auch das Teuerste ist wahrscheinlich, so eine Security-Firma zu holen.
Okay, es ist sehr, sage ich jetzt mal, bewundernswert, dass du an alle Sachen denkst, die auf jeden Fall auch rechtmäßig sind und erstmal nicht sonderlich gefährlich für den Angreifer. Ich hätte jetzt vorgeschlagen, eine Selbstschussanlage einzubauen. Meinst du, sowas würde funktionieren in Deutschland?
Ja. Also... funktionieren tut die Anlage bestimmt, aber problematisch ist sie, glaube ich, ganz bestimmt.
Okay, also wir können ja mal schauen, ob diese Selbstschussanlage unter den Begriff der Notwehr fällt. Das wäre jetzt unser erster Fall. Und zwar geht es ja darum, dass du dann dein Haus auf Sylt schützen möchtest und deswegen beispielsweise um Ostern rum eine Selbstschussanlage einbauen lässt. Und, sagen wir, Ende des Sommers wird dort eingebrochen, jemand betritt dein Grundstück, bricht die Tür auf und wird von dieser Selbstschussanlage erwischt. So, dann gucken wir mal, ob du jetzt sagen kannst, hier, die Selbstschussanlage ist ein Mittel meiner Notwehr gegen diesen Einbrecher gewesen. Und zwar gucken, du, also erstes Gefühl willst du sagen, funktioniert nicht?
Also, ehrlich gesagt ist es ganz smart, weil, sowas ist generell muss man sagen, sowas ist fragwürdig, weil das kann ja auch aus Versehen sein. Mhm. Aber natürlich, wenn man Notwehr so definiert, dass das so ist, dass jemand sich auf deinem Grundstück befindet, wo er sich nicht hätte befinden dürfen, bist du ja quasi direkt im Jargon der Notwehr.
Ja.
Da ist jemand, da gehört er nicht hin, ich fühle mich davon bedroht, es ist eine Notwehr. Aber ich würde jetzt behaupten, dass der Begriff der Notwehr in dem Fall wahrscheinlich sehr weit gestreut ist. Also ist Notwehr, wenn jemand in der Nähe deines Grundstückes ist, obwohl es gar nicht deiner ist, obwohl es gar keine Gefahr ist. Das ist wahrscheinlich die Hauptproblematik, dass da auch Leute wahrscheinlich reinkommen, die gar nicht gefährlich sind.
Mhm. Ja, genau. Das ist ein sehr guter Punkt. Und zwar... Also erstmal grundsätzlich kann man sagen, bei Selbstschussanlagen ist es immer eine Abwägung im Einzelfall. Man kann jetzt nicht per se sagen, Selbstschussanlagen sind nicht durch Notwehr gerechtfertigt. Natürlich werden wir gleich sehen, dass es so viele Punkte gibt, die immer passen müssen, damit eine Selbstschussanlage gerechtfertigt wäre, im hypothetischen Fall, dass es nicht keinen Sinn macht, eine Selbstschussanlage zu installieren. Aber gucken wir uns erstmal die Notwehrlage an. Die Notwehrlage, haben wir ja schon gesagt, ist ein Angriff, der gegenwärtig und rechtswidrig ist. Ein Angriff wäre in diesem Fall hier ein menschliches Verhalten und das wäre von dem Einbrecher der Hausfriedensbruch oder sogar der Wohnungseinbruchsdiebstahl. Ne? Das ist also sozusagen der Angriff, der auf deine Rechtsgüter, dein Eigentum, das Haus und die Eigentümer da drin ausgeübt wird. So, dann gegenwärtig.
Vielleicht sollten wir nochmal zwischendrin nochmal ganz kurz für die Zuhörer, die vielleicht keine Idee haben, was eine Selbstschutzanlage ist, lass mal vielleicht kurz beschreiben. Weil ich muss sagen, ich kann mir jetzt auch nicht sehr viel darunter vorstellen im ersten Moment.
Ja, okay. Also das ist zum Beispiel, es wird ein Bewegungssensor an die Haustür gebracht und wenn zum Beispiel die Haustür aufgehebelt wird, wird dieser Sensor ausgelöst. Das bedeutet, in dem Moment, wo die Tür aufschwingt, schießt von hinten ein Gewehr oder irgendwas anderes, was installiert ist, in den Bereich der Tür. So, das ist eine Selbstschussanlage. Die schießt also von selbst aufgrund einer Bewegung, die diese Selbstschussanlage auslöst. Genau.
Okay.
Ja. Genau, dann schauen wir, ob der Angriff gegenwärtig ist. Der Angriff ist gegenwärtig, wenn er unmittelbar bevorsteht, gerade stattfindet oder noch andauert. Hier müssen wir uns überlegen, okay, an welchen Zeitpunkt knüpfen wir denn jetzt an? Es gibt ja zwei Zeitpunkte. Es gibt einmal den Zeitpunkt der Installation der Selbstschussanlage und den Zeitpunkt des Auslösens der Selbstschussanlage. Und wenn wir jetzt überlegen, okay, wenn für uns der Zeitpunkt der Installation entscheidend ist, dann ist der Angriff natürlich nicht gegenwärtig, weil er eben noch nicht unmittelbar bevorsteht, weil es Monate davor installiert wurde und er findet logischerweise auch gerade nicht statt und dauert auch nicht an. Das heißt, wenn wir auf diesen Zeitpunkt abstellen, dann wäre schon eine Notwehrlage gar nicht gegeben. Aber wir stellen natürlich immer auf den Zeitpunkt ab, an dem die Rechtsgutsverletzung bzw. der Angriff stattfindet. Und in dem Moment, wo eingebrochen wird, wird ja diese Anlage ausgelöst, diese Selbstschussanlage. Das heißt, gerade in dem Moment ist dieser Angriff auch gegenwärtig. Das heißt,
die Installation ist nicht das Problem.
Genau, die Installation, auf die stellst du nicht ab, sondern du stellst auf den Zeitpunkt des Angriffs ab. Und der Zeitpunkt des Angriffs ist halt der Einbruch. Genau. Dann kommen wir zu einem Prüfungspunkt, den du eben schon angesprochen hast. Was ist denn, wenn der Einbrecher gar kein Einbrecher ist, sondern selbst aufgrund anderer Umstände in das Haus musste, weil zum Beispiel es eine Sturmflut gab und du das Haus an der Küste stehen hattest und um sein eigenes Leben zu retten, musste er halt jetzt die Tür aufbrechen, um sich dort in Sicherheit zu bringen. Dann ist er selbst gegebenenfalls wegen einem gerechtfertigten Notstand, wozu wir noch kommen, oder aufgrund anderer Rechtfertigungsmittel vielleicht selbst gerechtfertigt, handelt selbst nicht rechtswidrig und wird jetzt von dieser Selbstschussanlage getötet. Dann ist natürlich auch eine Notwehrlage nicht gegeben, weil der Angriff nicht rechtswidrig war. Und dann fehlt uns dieses Tatbestandsmerkmal Rechtswidrigkeit. Das heißt, wie wir sehen, immer eine Situation, die man im Einzelfall entscheiden muss. Also in unserem gebildeten Fall ist natürlich der Angriff rechtswidrig. Aber es kann natürlich sein, dass auch jemand anders mal versucht, in dieses Haus zu gelangen und selbst halt gerechtfertigt ist. Deswegen kann man schon aus diesem Grund sagen, okay, eine Selbstschussanlage trägt hier schon ein sehr großes Risiko. In unserem Fall wäre die Notwehrlage gegeben. Dann schauen wir auf die Notwehrhandlung. Die muss natürlich gegenüber dem Angreifer ausgeübt werden. Das wird sie ja durch die Selbstschussanlage, denn der Angreifer wird ja getroffen. Dann muss die Abwehr auch geeignet sein, den Angriff direkt zu beenden. Und zwar direkt. Und das wird er. Denn du wirst, in dem Fall wurde unser Einbrecher getroffen. Und das war also geeignet, den Angriff zu beenden, weil er ihn faktisch einfach beendet hat. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der wahrscheinlich immer scheitert bei einer Selbstschussanlage. Das ist die Erforderlichkeit. Also hätte ein milderes Mittel zur Verfügung gestanden. Und hier kann man natürlich immer sagen, okay, warum hat er eine Selbstschussanlage installiert und keine Alarmanlage, die mit der Polizei verknüpft ist? Ne? Das ist natürlich immer ein Punkt, der wahrscheinlich immer scheitert. Also du hattest immer ein milderes Mittel zur Verfügung, würde ich einfach sagen. Ist meine Meinung zu einer Selbstschussanlage. Aber man kann es natürlich auch aufgrund eines anderen Punktes scheitern lassen, denn wir haben ja das letzte Mal schon gesagt, Schusswaffeneinsatz muss auch gewissen Voraussetzungen unterliegen. Und diese Voraussetzungen sind eben Warnschuss, Beinschuss, Körperschuss. Das heißt, das ist so ein gestuftes Notwehrrecht, was du hast. Und dadurch, dass jetzt noch nicht mal bei uns am Haus ein Schild angebracht ist, wo steht Vorsicht, Selbstschussanlage, ist noch nicht mal diese erste Stufe erfüllt. Beispielsweise, wenn jetzt ein Schild vor dem Haus hängen würde, hier Vorsicht, Selbstschussanlage, müsste ja trotzdem noch irgendwie ein Warnschuss irgendwie abgegeben werden. Und ja, das ist auf jeden Fall so ein Punkt, wo man sich auch drüber streiten kann.
Kurze Rückfrage vielleicht?
Ja.
zwei Rückfragen sogar. Erstmal, du hattest erwähnt, dass grundsätzlich Selbstschussanlagen legal sind in Deutschland. Also man kann das installieren in seinem Haus.
Ich weiß nicht, ob jetzt diese Anlage selbst legal ist, das weiß ich jetzt nicht genau. Also, ob jetzt, du kannst es ja mit Sicherheit irgendwo im Internet bestellen. Ich tippe mal, selbst das Einbauen wird nicht legal sein, weil du ja auch, dann brauchst du auf jeden Fall eine Waffenbesitzkarte und eine Waffenbesitzkarte richtet sich meistens nur an Waffen, die du auch tragen kannst, selten an solche Anlagen. Und deswegen würdest du wahrscheinlich aufgrund öffentlich-rechtlicher Normen schon gar nicht eine Genehmigung für diese Art einer Waffe bekommen. Also würde ich sagen, selbst das Installieren ist nicht legal, aber es spielt für unsere Notwehr gar keine Rolle. Denn du darfst dich ja auch zum Beispiel, wenn du dich mit einer Pistole verteidigst, stört es das Notwehrrecht nicht, wenn du keine Genehmigung für die Waffe hast. Also wenn du keine Waffenbesitzkarte hast, dich mit einer Pistole verteidigst, kannst du trotzdem in Notwehr handeln. Also diese öffentlich-rechtlichen Genehmigungen, die entfalten keine Wirkung, was das Strafrecht angeht. So oder so dein Notwehrrecht. Deswegen ist diese Frage, ob eine Selbstschussanlage legal eingebaut werden kann oder nicht, die hängt nicht mit der Ausübung des Notwehrrechts zusammen.
Dann noch eine Frage. Das würde so ein bisschen darauf abzielen, was du gerade eben schon erwähnt hattest. Ich habe eine Selbstschussanlage in meinem Haus, hinter meiner Haustür, wenn sie aufgebrochen wird, beispielsweise. Und jetzt kommt ein Einbrecher, der mich nicht töten möchte und mich auch nicht verletzen möchte, sondern mich nur ausrauben möchte. Ist es dann von der Schwerwiegenheit ein Notwehrfall oder wird man sagen, ja, aber er wollte ja nur Sachen klauen, er wollte dich ja nicht persönlich angreifen. Wird dann der Notwehrfall immer noch gelten?
Also grundsätzlich wägt man bei der Notwehr nicht die Rechtsgüter ab. Also man kann nicht sagen, dass dann nur weil jemand dein Eigentum klauen wollte, darfst du ihn jetzt nicht mit einer Waffe bedrohen oder ins Bein schießen oder so. Diese Abwägung treffen wir nicht. Das ist nur bei einem Notstand zum Beispiel so oder bei dem Festnahmerecht. Bei der Notwehr darfst du dich auch mit einer Schusswaffe gegen eine Eigentumsverletzung verteidigen. Aber sie ist natürlich unter strengeren Voraussetzungen nur einzusetzen. Also diesen Schusswaffeneinsatz haben wir auch unter gegebenen Voraussetzungen zu prüfen. Und ja, aber du sprichst halt schon einen ganz guten Punkt an, denn wir kommen ja in der Gebotenheit. Nehmen wir an, wir hätten jetzt die Erforderlichkeit doch irgendwie bejaht, es gäbe kein milderes Mittel und der Schusswaffeneinsatz war auch gerechtfertigt, indem halt noch ein Warnschuss ertönt ist, bevor du in das Haus gehst und so weiter. Also nehmen wir mal an, die Erforderlichkeit hätte funktioniert. Dann muss man natürlich sagen, in dem Zeitpunkt, wo er in deine Wohnung einbricht, hat er ja nur einen Hausfriedensbruch beziehungsweise vielleicht einen Wohnungseinbruchsdiebstahl begangen. Und selbst das noch nicht mal vollendet. Das heißt, dass es vielleicht an der Gebotenheitsfallgruppe des krassen Missverhältnisses scheitern könnte. Denn jemanden zu erschießen, nur weil er einen Hausfriedensbruch begeht, ist wahrscheinlich auch steht in einem krassen Missverhältnis. Also das, worauf du anspielst, könnte auch in dieser Gebotenheitsfallgruppe scheitern. Das heißt, wir sehen, so eine Selbstschussanlage, die ist in ganz vielen verschiedenen Tatbestandsmerkmalen einfach ein Problem und eine Sache im Einzelfall. Und letztendlich muss man sagen, eine Selbstschussanlage ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich niemals ein geeignetes Notwehrmittel.
Es widerspricht ja auch ein bisschen diesem Prinzip der Notwehr, weil es ja wirklich von Fall zu Fall abzuwägen ist. Und eine Selbstschussanlage ist ja kein Allheilmittel und wird aber quasi immer angewendet in dem Fall und wägt ja gar nicht ab, ob jetzt Notwehr ist oder nicht.
Genau. So, wir haben ja letztes Mal schon die Fälle der Gebotenheit angesprochen. Also wir haben einmal ein krasses Missverhältnis oder ein Missbrauch des Notwehrrechts, dann Angriff gegen schuldunfähige Angreifer. Hier musst du auch immer mit der Gebotenheit schauen, ob das ein Problem sein kann. Und dann haben wir ja die Fallgruppe der Absichtsprovokation angesprochen. Da haben wir jetzt auch noch mal einen Fall, und zwar beziehungsweise zwei, einen kurzen und einen ein bisschen längeren. Und zwar einmal geht der J, der geht gern in den Club. Und im Club tanzt er immer mit seinen Freunden und diesmal ist auch seine Freundin B dabei. Die Freundin B war vorher mit dem C zusammen. Der C ist ein sehr eifersüchtiger Typ. Und der C kommt jetzt auch in den Club und weiß genau, okay, der A ist auch immer eifersüchtig gewesen, den kann ich bestimmt leicht provozieren, um ihn dann irgendwie in einen Kampf zu verwickeln. So, und dann geht er in den Club und wie gesagt, er provoziert den A, um ihm dann sozusagen im Notverrecht, also er versucht ihn so zu provozieren, dass er ihn irgendwie mit Fäusten angreift. Und unter diesem Deckmantel der Notwehr zückt er dann sein Messer und er sticht den A. Also der C wird wirklich von dem A körperlich angegriffen und es sähe so aus, als hätte er sich hier im Notwehrrecht verteidigt. Das ist eine Fallgruppe der Absichtsprovokation und hier muss man natürlich sagen, hat der Provozierende keine Notwehr. Denn wir haben ja vorhin gesagt, wir haben zwei Grundprinzipien, auf die wir uns stützen. Einmal den Rechtsgüterschutz, sagen wir mal, okay, er versucht seine Rechtsgüter zu verteidigen, aber natürlich das Prinzip der Rechtsbewährung. Also derjenige, der in Notwehr handelt, der ist ein Guter, der möchte Rechte verteidigen und der handelt in Zivilcourage. Und das haben wir natürlich hier jetzt nicht. Er handelt nur im Deckmantel der Notwehr, um den Gegenüber zu töten oder verletzen zu können. Das heißt, er missbraucht das Notwehrrecht. Und wir haben im gesamten Rechtssystem immer wieder solche Fälle, zum Beispiel auch bei der Stellvertretung die Kollision. Da missbraucht jemand bestimmte Rechte, um sich selbst besser darzustellen. Und deswegen sind solche Missbrauchsfälle eigentlich immer dafür da, um dann nochmal eine Ausnahme zu einem Recht zu geben, um das auszuschließen. Also hier hat er jetzt kein Notwehrrecht. Es gibt eine kleine Mindermeinung, die sagt, dass Notwehr hier auch vorläge, weil der Provozierende muss dieser Provokation widerstehen können. Aber das ist natürlich ein bisschen absurd, weil warum sollte der einer Provokation widerstehen können? Und wenn er der nicht widersteht, darf der andere ihn töten. Das ist irgendwie, macht keinen Sinn. Ja. Das ist also ein eindeutiger Fall und nach herrschender Meinung ist bei einer Absichtsprovokation, so wie wir es jetzt in unserem Fall haben, ein Notwehrrecht nicht gegeben. Aber natürlich bekommt er in der Klausur nicht so einen einfachen Fall, wie ich ihn jetzt geschildert habe, sondern im Zweifel wird es einen Fall geben, wo derjenige nicht mit einer Absichtsprovokation handelt, sondern irgendwie sonst vorwerfbar handelt oder ein sozialethisch missbilligendes Vorverhalten an den Tag legt. Und dafür lese ich dir jetzt mal einen Fall, Frau Kursch, und du darfst sagen, was du davon hältst, was du sagen würdest, wie das erstmal das Landgericht über den Fall geurteilt hat. Werbung. So, wir haben jetzt wieder eine kleine Empfehlung für euch und zwar vom Nomos Verlag, ein Nomos Lehrbuch Strafrecht, besonderer Teil 1 von Kindhäuser Schramm. Hier sind sehr viele Delikte drin, beziehungsweise sogar alle Delikte aus dem BT1. Das geht über die Nötigung, es geht über Mord, Totschlag bis hin zur Körperverletzung und auch zu ganz unangenehmen Delikten wie Urkundendelikte, die ich immer gehasst habe im Studium. Hier ist alles gut beschrieben. Ganz am Anfang ist direkt auch der wahrscheinlich für Kursch spannendste Paragraph, nämlich Mord, drin. Kursch, kennst du ein paar Mordmerkmale? Ja, sehr gut. Heimtück ist schon mal richtig. Mehr fällt dir wahrscheinlich nicht ein. Dann empfehle ich dir, dieses Buch zu lesen. Dann hast du nämlich alle Mordmerkmale drauf. Und ja, deswegen empfehlen wir euch dieses Buch, wenn ihr im Strafrecht BT1 mal was nachlesen wollt. Werbung Ende. Der Angeklagte fuhr erste Klasse in einem überfüllten Zug. Außer ihm befand sich in dem Abteil der später geschädigte J, der leicht bis mittelgradig alkoholisiert war. Dieser hatte, vom Schaffner ohne Fahrschein angetroffen, eine Fahrkarte zweite Klasse gekauft. Daraufhin hatte er das Abteil verlassen, war jedoch sofort wieder in das Abteil zurückgekehrt, als der Schaffner weitergegangen war. Um J aus dem Abteil zu vertreiben, öffnete der Angeklagte das Fenster, das J sofort wieder schloss. Nachdem sich dieser Vorgang mehrfach wiederholt hatte, drohte J, also der eigentlich eine zweite Klasse Fahrschein hatte, dem Angeklagten Schläge an, falls er das Fenster erneut öffne. Der Angeklagte zeigte dem J, dass er ein Fahrtenmesser bei sich führte, öffnete das Fenster erneut und nahm dann seine halb liegende Stellung auf den beiden Fensterplätzen des Abteils wieder ein. Nun sprang J auf, kam drohend auf den Angeklagten zu und griff ihn mit beiden Händen ins Gesicht, um ihn am Aufstehen zu hindern. Daraufhin zog der Angeklagte das Fahrtenmesser und stach es ungezielt in Richtung des Oberbauchs des J. An diesem Stich verstarb J später, aber zunächst ging der Kampf weiter, bis ein beherzter Mitreisender die Kämpfenden trennte. Wir stellen jetzt erstmal nur auf den Stich, den tödlichen Stich in den Oberbauch ab und fragen uns, war dieser Stich gerechtfertigt? Ich fasse nochmal kurz den Fall zusammen. Der Angeklagte, so ein, ich sage jetzt mal, ein ein Neureicher sitzt in der ersten Klasse, liegt über beide Fensterplätze, dann kommt der J rein, der ist ein bisschen alkoholisiert und auch nicht mehr kann nicht mehr richtig sprechen und hat auf jeden Fall keinen Fahrschein für die erste Klasse, sondern nur für die zweite Klasse. Der Schaffner wirft ihn aus dem Abteil, das juckt ihn aber nicht und nachdem der Schaffner weg ist, geht er da wieder rein. Und der Angeklagte, der ist natürlich genervt, der denkt, oh, Typ aus der zweiten Klasse, finde ich kacke, den versuche ich hier irgendwie zu vertreiben. Öffnet deswegen die ganze Zeit das Fenster, um ihn sozusagen rauszuekeln aus dem Abteil. Und der J lässt sich das natürlich nicht bieten, er ist auch ein bisschen übermotiviert wahrscheinlich, hat ein bisschen zu viel Alkohol getrunken und droht ihm Schläge an. Der Angeklagte zeigt ihm aber hier, guck mal, ich habe ein Messer, wenn du mir jetzt nochmal Schläge androhst oder mir zu nahe kommst, dann steche ich dich. Ja, dann macht er das Fenster wieder auf und der J geht auf ihn zu, greift ihm ins Gesicht und attackiert ihn. Und dann nimmt der Angeklagte das Messer und sticht ihm in den Bauch. Was würdest du sagen, wie würdest du entscheiden? Würdest du dem Angeklagten ein Notwehrrecht zugestehen? Das hieße, dass er hier straffrei rausgehen würde, oder würdest du ihm kein Notwehrrecht zugestehen, das hieße, dass er hier wegen Totschlag verurteilt wird, im Zweifel bis zu 15 Jahre?
Ich würde ihm kein Notwehrrecht aussprechen, aus drei Gründen. Einerseits, es war eine Provokation. Er hat immer wieder das Fenster aufgemacht und er hätte es nicht aufmachen müssen, um ihn zu provozieren. Zweitens muss man auch sagen, es gab ja keine direkte Gefahr in dem Moment. Also der eine kam ja nicht zum anderen und hat gemeint, ich möchte dich jetzt töten oder so, sondern das ist eher dann passiert, weil der andere sich so verhalten hat, wie er es hat, also die Provokation aus dem ersten Grund. Aber
nachdem der das Fenster wieder aufgemacht hat, kam der J und hat ihm mit beiden Händen ins Gesicht gegriffen. Also hat ihn schon körperlich angegriffen.
Ja, aber dennoch würde ich erstmal sagen, die Provokation ist wichtiger. Also das ist die grundsätzliche Situation, die das alles heraufgeschworen hat. Ich würde sagen, was auch noch wichtig ist, dass dieses ganze Thema mit, ob er jetzt in der ersten Klasse hätte sein dürfen oder nur in der zweiten Klasse, spielt für die Straftat eigentlich keine Rolle. Weil das ist halt so, das ist, würde ich eher sagen, so im Bereich so einer Ordnungswidrigkeit, mach das nicht, hast du gemacht. Mein Gott, das ist aber kein Grund, warum man jetzt das, also ich sehe nicht, wieso das eine Rolle spielen sollte für den Fall. Also ich sehe eher, dass J sich ans Bein gepinkelt gefühlt hat, deswegen dann das Fenster geöffnet hat, um ihn zu provozieren. Dass ihn der andere dann ins Gesicht gegriffen hat, ist auch unnötig, aber natürlich hat er ihn aktiv provoziert und deswegen würde ich ihm trotzdem keine Notwehr zusprechen.
Okay, das Landgericht hat anders entschieden. Das Landgericht hat ihm das volle Notwehrrecht zugebilligt und hat gesagt, ja, das war vollkommen durch Notwehr gerechtfertigt. Allerdings hat natürlich der BGH gesagt, nein, wir haben hier kein Notwehrrecht. Also genau wie du gesagt hast, der hat das dann wieder aufgehoben und hat gesagt, das Notwehrrecht ist nicht komplett weg gewesen in dem Moment, sondern es war nur eingeschränkt wegen diesem provozierenden Vorverhalten. Also die fahren so ein bisschen einen Mittelweg. Die sagen, das Vorverhalten war zwar nicht rechtswidrig, wie du gesagt hast, also es war weder eine Straftat noch eine Ordnungswidrigkeit, das war einfach ein rein sozial unethisch zu missbilligendes Vorverhalten. Also sowas, wenn ich das pauschal beschreiben sollte, sowas, das machst du, das macht man nicht, um ihn halt aus dem Abteil heraus zu ekeln. Der BGH ist sogar so weit gegangen und hat gesagt, das käme einer schweren Beleidigung gleich, wo man sich wieder auch drüber streiten kann, okay, schwere Beleidigung, ich weiß jetzt nicht, nur weil du das Fenster die ganze Zeit aufmachst, ja, will ich nicht ausschließen, dass ich das auch mal machen würde, um irgendjemand Nerviges aus dem Abteil rauszuhaben. Also eine schwere Beleidigung ist wahrscheinlich, ist halt die Frage. Und wo man dann ansetzt, um zu gucken, welches Vorverhalten war denn hier jetzt provozierend, hätte ja auch sein können. Ich meine, der J, der ist einfach wieder in dieses Abteil zurückgegangen. So, der hatte dafür keine Fahrkarte, offensichtlich, geht einfach in dieses Abteil wieder zurück und droht dem Angeklagten ja auch dann noch Schläge an. Also der ist auch nicht unschuldig, sage ich jetzt mal, in der Situation. Also so wie der BGH das gesagt hat, ist auch schwierig. Ich finde, je nachdem, wo man anknüpft, kann man auch dem J eine gewisse Mitschuld geben. Aber wo man sich halt einig ist, ist, dass der Angeklagte kann hier kein volles Notwehrrecht haben. Denn er hat hier irgendwie auch was falsch gemacht, und zwar so gravierend, dass eine Person danach gestorben ist. Also man muss ihm einfach zugestehen, hier, du hast einfach nicht richtig gehandelt und deswegen darfst du auch nicht unter dem Prinzip der Rechtsbewährung das Notwehrrecht nicht in vollen Zügen ausnutzen. Und deswegen hat der BGH entwickelt und auch die Literatur dann, in diesem Fall hast du ein dreistufiges Notwehrrecht, vergleichbar mit einem Schusswaffeneinsatz. Das heißt, ihr merkt euch, wenn wir einen Schusswaffeneinsatz haben, haben wir auch ein dreistufiges Notwehrrecht. Das war Warnschuss, Beinschuss, Körperschuss. Und wenn jemand sich sozialethisch vorwerfbar verhält, eine Notwehrsituation hervorzurufen, dann haben wir auch drei Stufen, die wir prüfen müssen. Und zwar sind das Ausweichen, Schutzwehr, Trutzwehr. Das bedeutet erstmal Ausweichen. Du musst versuchen, dem Angriff irgendwie zu entgehen. Du darfst also nicht direkt zurückangreifen. Du musst vielleicht sogar mal eine Verletzung in Kauf nehmen können, die jetzt nicht so schlimm ist. Also vielleicht irgendwie, wenn du mit ihm ringst, das war ja in dem Fall so, dass er ihn im Gesicht angegriffen hat, vielleicht hätte man ihm gegen die Beine treten können oder irgendwie versuchen auszuweichen. Dann Schutzwehr, das bedeutet, du darfst nur dich verteidigen, du darfst also nicht ihn direkt unmittelbar angreifen. Und wenn das alles nichts nutzt, dann kannst du auch mit den gleichen Mitteln, mit denen er dir entgegenkommt, kannst du auch zurückangreifen. Also so ein bisschen eine faire Schlägerei draus machen, sage ich jetzt mal. Also Waffengleichheit, jetzt nicht Messer gegen Faust, nicht Pistole gegen Baseballschläger oder sowas, das ist unfair, sage ich jetzt mal. Man kann damit auch so, also im Kopf so argumentieren. Deswegen haben wir diese drei Stufen. Und wir haben ja auch die Faustformel. Man kann sagen, wenn die Mittel beide gleichwertig sind, dann befindet sich das wohl im Rahmen dieser Drei-Stufen-Theorie. Allerdings, in unserem Fall war das natürlich was anderes. Er sticht ihn unmittelbar nach dem Angriff ins Gesicht in den Oberbauch, was ja auch ein gefährlicher Angriff ist. Ich meine, du kannst ihm versuchen, auch ins Bein zu stechen, du kannst ihm versuchen, die Beine wegzutreten, du kannst versuchen, ihn irgendwie zu Boden zu ringen, du kannst um Hilfe rufen, du hast total viele Möglichkeiten in dieser Situation und er sticht ihm in den Oberbauch. Also das passt wohl nicht in diese Drei-Stufen-Theorie und deswegen muss man wohl sagen, in dem Fall hattest du vollkommen recht, er hat hier kein Notwehrrecht. Und nochmal, um diese Drei-Stufen-Theorie nochmal kurz ein bisschen auszuweiten, wir haben hier auch noch zwei Voraussetzungen, die wir zu prüfen haben, und zwar einmal den objektiven Provokationszusammenhang, das heißt, es muss ein räumlich-zeitlicher Zusammenhang zwischen der Provokation, also dem Fenster auf- und zumachen, und dem Angriff haben. Und der Angriff ist das ins Gesicht greifen. Und den haben wir ja auf jeden Fall, das ist einmal räumlich-zeitlich unmittelbar nach dieser Provokation greift er ihm ins Gesicht. Und dann brauchen wir auch noch einen subjektiven Provokationszusammenhang, und dieser ist, dass derjenige sich durch das Vorverhalten in seiner Rechtssphäre durch den Angreifer berührt fühlt und er sich auch individuell provoziert fühlen durfte. Also man muss schauen, ist diese Provokation wirklich genau gegen ihn gerichtet? Greift es ihn in seinen Rechten an? Und hier hat er der BGH gesagt, okay, es kommt einer schweren Beleidigung gleich. Je nachdem, wie weit man gehen möchte, kann man natürlich auch sagen, es muss jetzt keine schwere Beleidigung sein. Es kann auch irgendwie, es war kalte Zugluft und so, man kann dann vielleicht auch sagen, okay, ja, seine körperliche Integrität ist auf jeden Fall irgendwie beeinträchtigt. Das heißt, in seine Rechtssphäre greift auch der Angeklagte hier ein. Deswegen sind bei unseren beiden Voraussetzungen hier auch vor, liegen auch vor. Und deswegen haben wir hier ein Ausweich- und Schutzwehr, Trutzwehr, was der Angeklagte nicht erfüllt hat. Und deswegen hat er auch kein Notwehrrecht und wird hier verurteilt für Totschlag. Ja. Oder Körperverletzung mit Todesfolge, natürlich. Weiß man nicht genau. Mhm.
Ich hatte jetzt noch eine Frage, und zwar, was ich jetzt auch nochmal besonders erschwerend fand, ist, dass er das Messer gezückt hat, bevor es eigentlich zur Gefahr kam, so wie du es beschrieben hattest.
Genau. Also,
ja. Er macht das Fenster auf, zieht das Messer, legt sich hin und weiß von der Provokation her, hey, jetzt könnte der jetzt mal kommen wahrscheinlich.
Genau.
Und ich ziehe am besten mein Messer, obwohl ja die Gefahr noch gar nicht klar war wahrscheinlich. Also vielleicht vom Wortgefecht her, aber nicht vom Körperlichen her. Und das ist ja auch eine Sache, die, wenn man darüber nachdenkt, mit der Notwehr gar nichts zu tun hat.
Ja, genau. Also du sagst schon ganz richtig, wir müssen hier einfach eine Einzelfallentscheidung treffen. Also man guckt sich wirklich den Einzelfall an, wie du das jetzt gerade gemacht hast. Okay, wie haben sich die einzelnen Personen hier verhalten? Der eine hat das Messer sehr früh gezückt, ihn irgendwie auch bedroht, provoziert. Der andere halt auch ein bisschen, der ist auch nicht unschuldig. Deswegen läuft es hier auf dieses dreistufige Notwehrrecht hinaus. Was auch einfach, sage ich jetzt mal, gerecht und fair ist. Wenn ich jetzt ein Laie wäre, würde ich sagen, ja, das finde ich fair. Ne? Genau, das war der Fall, beziehungsweise alle drei Fälle. und haben uns jetzt noch ein paar Problemfälle in der Notwehr angeguckt. Hier habt ihr eigentlich jetzt die meisten Fälle an der Hand. Und nächstes Mal schauen wir uns andere Rechtfertigungsgründe an.
Bis dahin, macht's gut.
Tschüss.